Guten Morgen, welch ein sonniger Tag, kurz vor Ostern, eine kleine Betrachtung zur realen Satire und Realwelt wollen wir doch heute wieder mal machen, mein lieber Klaus-Dieter.
Ja, aber das Schöne ist natürlich, der Sommer und der Frühling ist im Kommen und so weiter. Das schafft gute Gefühle.
Ja.
Wenn ich mir die Politik angucke, dann kannst du schnell in die Depression kommen. Ja?
Du hast ja heute mal mitgebracht, die Ostdeutsche Allgemeine, die sich langsam auf dem Markt ausbreitet, finde das gut, dass mal ein ostdeutsches Presseorgan in die überlastete westdeutsche Welt sich auf den Weg gemacht hat. Und da haben wir doch hier wieder eine schöne Überschrift vom 27. März. 70 Jahre deutsche Geheimdienste, BND, Verfassungsschutz, Stasi, HVA, MAT. Was will uns diese Botschaft sagen?
Ja.
Was denkst du?
Naja gut, das ist eben so, die Dienste sind überall. Wir werden im Grunde genommen insgesamt ferngesteuert und interessant ist, dass wir eine Situation haben, kannst du dich noch daran erinnern, nie wieder ist jetzt diese Potsdam-Klamotte.
Ja.
Die NGOs, die haben im Grunde genommen insgesamt von den Diensten haben die Herrschaft über das System. Die sind in der Lage, 1 Million Leute in kürzester Frist auf die Straße zu kriegen. Und jetzt in der Frage jetzt der Problematik Ulmen-Fernandes, da können die auch angeblich spontan. In 3 Tagen eine Demo, aber in Wirklichkeit 3 Monate vorbereitet, eine richtige Kampagne, damit das Internet jetzt, dass das Gesetz durchkommt, dass man das Internet im Grunde genommen filtern kann und löschen kann. Und man will im Grunde genommen jetzt dieses Internet beherrschen und wird weiterhin das Säubern, was ja sowieso schon passiert, streichen und verbieten und so weiter, das wird von langer Hand vorbereitet.
Fall Fernandes hat natürlich 2 Seiten. Einerseits ist das Anliegen natürlich richtig, Gewalt gegen Frauen.
Ja.
Das muss ein allgemeines Thema werden, weil der Angriff gegen Frauen und wird hier immer schlimmer. Also statistisch gesehen immer schlimmer.
Jetzt würde ich mal, du hast ja die Situation, dass wir jetzt Vergewaltigungen die ganze Zeit haben. Das findet gar nicht mehr statt. Also in den öffentlichen Berichterstattungen. Aber bei ihr mag sein, dass das Eheverhältnis nicht in Ordnung war, aber sie selber ist in den Playboy gegangen, hat sich nackt dargestellt und dass sie dann eine Wichsvorlage für manche Leute ist, das ist ja klar, und sich dann jetzt darüber beschwert, dass da irgendwelche Leute im Internet irgendwelche Pornos machen, wo ihr Kopf drauf montiert ist. Das haben wir seit langer Zeit. Das wird sich nicht zu vermeiden lassen.
Was ich an dem Fall bedenklich finde aus rechtlicher Sicht ist, dass die Strafprozessordnung als Absurdum geführt wird. Das Ermittlungsverfahren findet in der Öffentlichkeit statt. Punkt.
Ja, das ist auch die Vorverurteilung.
Das ist die Vorverurteilung. Als Verteidiger von Ulm hätte ich natürlich ein leichtes Spiel. Ich sage, ich bereits Vorverurteilung. Dann kann er schon mit dem erkennenden Gericht schon Übereinstellung, mindere Strafe unter Voraussetzung der Tatverdacht besteht, reden. Also das heißt, wozu brauchen wir noch Gerichte? Wir sollten ins Mittelalter zurückgehen. Aber selbst die hatten ja die peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser Karl V., wo genau geregelt war das Inquisitionsverfahren. Da sollen wir die Leute öffentlich zur Schau stellen und zum Abschluss freigeben.
Das ist im Grunde eine völlige Aufgabe von dem, dass die Unschuldsvermutung zuerst gelten müsste. Und normalerweise, das ist natürlich eine Kombination von Mediengeilheit,
ja.
Überschriften, seit Wochen in der Bildzeitung, 1. Seite, wird hier rauf und runter argumentiert, aber in Wirklichkeit ist das nur die Begleitmusik, um ein Gesetz der Verschärfung der Kontrolle des Internets und die Durchdringung der Klarnamen-Thematik und so weiter, dass man das jetzt erreichen will und das will man vorbereiten, dass die Bevölkerung sagt, ja, das muss auch sein.
Der Ruf nach der Kontrolle. Und hier haben wir doch die nette Formulierung der Ostdeutschen Allgemeine, Deep State als Deppenstaat.
Übersetzung, ja, das stimmt.
Und wir gehen gleich mal weiter zum Bundeskanzler. Diese Posse, man muss sie wirklich als Posse bezeichnen, mit dem syrischen Präsidenten, 80% der Syrer wieder zu exportieren.
Ja.
Wie er das machen will, bleibt sein Geheimnis. Und da sind wir schon in Thüringen. Hier. 4.850 junge Menschen aus dem Ausland erlernen einen Beruf. Na Halleluja. Wenn der Kanzler alle Syrer heimschicken will, dann wird es aber in deutschen Krankenhäusern und Pflegeheimen recht dunkel aussehen.
Ja, zurück auf die Übersetzung Deppenstaat. Mhm. Wenn du dir nicht die Konsequenzen dessen überlegst, was du da sagst, ja, und andererseits sagst, kommt alle her bei der Frau Merkel, und jetzt merkt man, die Leute sagen, es reicht, wir haben zu viel, wir kriegen die nicht unter, die Schulen sind überfüllt mit Kindern, die kein Deutsch sprechen, und wir kriegen das nicht geregelt. Man hat nichts vorbereitet,
Nein.
man hat nichts entwickelt, und man hat bisher nicht auf die Menschen gehört und gesagt, ja, wir können die haben, aber wir müssen das in geordnete Bahnen bringen, wie der Rest der Welt das auch macht. Die lassen eben so viele ja. rein, wie möglich sind.
Das Schulsystem wird daran kaputt gehen. Die Deutsch sprechen können, intelligent sind demotiviert. Die anderen, die überhaupt kein Deutsch sprechen, schlecht Deutsch sprechen, geht das offensichtlich nur mühsam ran, die Integration, auch in der Schule. Was ist als Resultat? Allgemeine Verblödung. Ich habe einen Artikel gelesen, in NRW war es, glaube ich, gewesen, dass jeder dritte Elfjährige dort seinen eigenen Namen nicht schreiben kann. Da würde ich mal sagen, vorwärts zur Robotik, vorwärts zur KI, vorwärts zu neuen Höhen der wissenschaftlichen technischen Revolution in Deutschland.
Du hast ja hier auch die Überschrift, dass wir müssen Robotik machen,
ja,
weil wir können das nicht mehr regeln, wir können unsere Produktion nicht mehr aufrechterhalten. Eigenartig. Andererseits sagt man, man hat keine Leute, dann hat man keine Facharbeiter, und andererseits will man Leute wegschicken. Also das hat kein Konzept.
Hat schon Sarrazin gesagt, das Bildungssystem ist die Hauptursache für die sinkende deutsche Produktivität, weil keine mehr gebildeten Facharbeiter in Größenordnung vorhanden sind.
Ja, klar.
Und das wird sich auch nicht ändern.
Aber da hast du jetzt im Grunde wieder ein Stichwort gesagt. Sarrazin war der Erste, der ausgegrenzt worden ist. Der ist sogar aus der SPD ausgegrenzt
ja.
worden. Und damit fing im Grunde genommen die Ausgrenzung insgesamt und die...
Politisch Andersdenkender.
Ja, und die Diffamierung politisch Andersdenkender, und die dann bis ins Internet und so weiter. Und dann hat sich das weiter fortgesetzt mit Habeck und auch mit dem Kanzler, die jeden Menschen, der im Internet mal seine Meinung sagt über die Politik, verfolgen mit Strafverfahren. Und die kommen auch gleich in die Presse, und dann gibt es gleich Hausdurchsuchungen, und die Staatsanwaltschaft, die wird dann untersucht und so weiter. Das ist eine Entwicklung, wo ich sage, der Abbau demokratischer Rechte ist extrem.
Ja, aber du siehst auf die Kehrseite, die Staatsanwaltschaft ist personell ziemlich down. 1 Million offene Strafverfahren, was ist die Botschaft?
Die Verfahren finden nicht mehr im Gericht statt, die finden in der Zeitung statt.
Die speziellen in der Zeitung, und die anderen können nicht mehr abgearbeitet werden. Du hast ja mittlerweile bei den Gerichten schon Vorlauf von einem Jahr wegen Terminsabstimmung.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wo das enden soll. Am Ende, um den Zeitplan des Richters nicht durcheinander zu wirbeln, wird man sich auf krumme Deals einlassen. Verfahrenseinstellungen gegen Zahlung Entgelt, ja, Hauptsache das Ding vom Tisch.
Natürlich, das geht.
Und wer Geld hat, sinkt die Strafbarkeit.
Ganz klar, das geht gar nicht mehr anders zu bewältigen. Der Berg der nicht bearbeiteten Akten wird immer größer, und da musst du im Grunde genommen Kompromisse machen und sagen, okay, Einstellung oder so gegen gewisse Zahlungen, und dann kannst du da die Uhr nachstellen. Die werden wahrscheinlich die Fälle, die eigentlich zu verurteilen wären, die werden mit Geld abgefeiert.
Ja, und die andere Seite ist Clankriminalität. Ich glaube, der Bundesgeneralstaatsanwalt hat mal bei Lanz gesagt, auf die Frage, warum sie nicht härter gegen die Clankriminalität vorgehen, die Richter und Staatsanwälte, original tun, wir haben auch Familie. Ja, das heißt mithin.
Du, ich habe jetzt mal, unabhängig davon, von dieser Presseschau oder so, ich habe mal einen Gedanken, ich hatte mir das mal überlegt, mal zu fragen, nach jetzt so langer Zeit Wende und nach der Entwicklung in Deutschland oder nicht nur jetzt im Osten, das ist ja in Deutschland insgesamt, dass die AfD einen solchen Zulauf hat. Und dass nach wie vor die 6%-Partei SPD meint, dass diese AfD verboten werden muss. Naja, gut, in Baden-Württemberg und so weiter.
Auch, ja. In einigen Bundesländern
ja,
stimmt.
Ja, wir haben das ja jetzt schon als Tendenz, nicht überall, aber ich habe jetzt auch, wie gesagt, ein Buch gelesen über den Zweiten Weltkrieg, sehr interessant. dass die Kampagne der Nazis im Wesentlichen nicht das Thema der Juden am Anfang war, sondern im Grunde genommen der internationale jüdische Bolschewismus.
Ja, genau.
Und der sollte ausgemerzt und vernichtet werden. Und Adenauer hat im Grunde mit dem KPD-Verbot auch gesagt, ein für alle Mal für Deutschland, dass keine Kommunisten im Parlament sind. Und dann hat es die DDR gegeben. Das war ja auch so eine Abwehrgeschichte, zu sagen, okay, Westdeutschland wird jetzt als Schaufenster für die Ostbevölkerung gemacht und sagt, guck mal, wie toll es dem Westen geht. Und jetzt nach der Wende sehen wir, dass es dem Westen nicht mehr so gut geht. Die Leute werden ausgenommen, die Inflation galoppiert. Und ich habe eigentlich mir die Frage gestellt, ja sag mal, warum ist denn eigentlich die DDR gescheitert als Modell eines sozialistisch denkenden, kommunistisch orientierenden Versuchs? Und arbeitet man eigentlich daran, das mal aufzuarbeiten, warum es in die Hose gegangen ist?
Naja, das ist nicht so im allgemeinen Interesse der politisch Regierenden. Also die Hauptursache war, die erste Ursache ist natürlich der Staat. Wir hatten im Ostdeutschland, glaube ich, ein oder zwei Hochöfen und die restlichen 30, 40 Hochöfen standen im Westen, mithin die gesamte Industrie. Zweitens die russische Demontage.
Ja.
Die haben sinnloserweise ganze Werkhallen leergeräumt und am Ende stand das Zeug auf dem Acker in Russland, weil keiner daran arbeiten konnte oder wollte.
Und jetzt mal eingehakt an der Stelle, habt ihr das jetzt oder hast du da Informationen, wurde das, diese Dienste der Freunde, wurde das kritisch vermerkt oder hat man gesagt, ja, die haben recht, weil die müssen im Grunde genommen Wiedergutmachung haben? Ja,
ja, das für die alte Bevölkerung war es Gutmachen, für die neue, für die Jüngeren war das nicht mehr nachzuvollziehen. Letzten hat sich endlich die Sowjetunion damit selbst geschadet, indem sie nämlich einen Partner massiv geschwächt hat.
Ja.
Und wenn wir schon mit so einer Bedingung an den Start gehen, ist es wie beim 100-Meter-Lauf. Wenn die anderen schon 5 Meter weg sind und du kommst erst aus dem Startblock, läufst du ewig hinterher. Und das war ja auch dann so die Konsequenz. Die dritte Problematik war Stalin, ja, obwohl er 1953 einen ordentlichen Vorschlag gebracht hatte, gesamtdeutsche Wahlen, da hat ja Adenauer gekniffen, weil er nicht wollte, dass Deutschland ein neutrales Land wird. Ja. Das war der Hintergrund.
Ja.
1956 hat das Bundesverfassungsgericht seine Unschuld verloren. Sie hat das KPD-Verbot ausgesprochen für eine Partei, die 150.000 Leute verloren hat im Widerstand gegen die Nazis.
Mhm.
So. Und die SPD, ja, von Gerechtigkeit. Eine SPD ist für mich eine blanke Witznummer. Hätte man doch längst zurückgeben können. Das ganze Presseimperium, was man der KPD weggenommen hat, habe noch nie wieder von was gehört.
Deswegen ist auch bis heute nicht das KPD-Verbot aufgehoben worden.
Ja.
Weil das genau dahinter steht.
Ja.
Und weil es auch damals zu dem Zeitpunkt nicht berechtigt war. Aber das war jetzt, aus meiner Sicht, war das ja schon der Vorläufer dessen, dass man kritische Meinungen ausschalten will.
Ja.
Weil sie angeblich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist. Und das ist ja natürlich das, dass da im Grunde genommen das Kapitalinteresse vorrangig zu berücksichtigen ist.
Ja.
Wer dagegen ist, der fliegt raus.
Das nächste Punkt war natürlich der Stalinist Ulbricht und Pieck, den demokratischen Ansatz, den man hatte, Zulassung von anderen Parteien, ist natürlich ad absurdum geführt, sodass die SED die Einheitspartei wurde und alle anderen waren nur demokratischer Beiwerk. Ich erinnere mich also noch deutlich in meiner Zeit in der DDR, wenn man mal so diese bezirklichen Niederlassungen von der CDU oder LDPD oder von der Bauernwahl besucht hat, da war immer Stimmung. Das heißt, es wurde fleißig gesoffen, weil sie wussten, sie hatten eh keine Chance. Die waren immer gut drauf, die Jungs. Ne? Die waren
ja
immer gut drauf. Naja, und dann darf man auch nicht vergessen, die DDR hat ja schon zum Beispiel in der neuen ökonomischen Politik mit dieser Planung, dass die Sache mit der Planung ist scheiße, ja, ja. So einfach ist das nämlich nicht. Das war hochwissenschaftlich, dieses ganze Plansystem hatte bloß ein Problem. Das war sicherlich ein Fortschritt, aber das reale Leben ließ sich nur schlecht in dieses Plansystem integrieren.
Keine Materialien, nicht auch.
Ja, ja, das war alles begrenzt.
Bilanz. Da kommen die Sanktionen und die ganze Geschichte.
Ja, und dann darf man weiter nicht vergessen, bis Anfang der 50er Jahre hat das CIA unter BND sicherlich auch in Ostdeutschland Sabotageakte verübt. Da redet heute keiner drüber.
Ja.
Ne? was hier los war. Ne? Und letzten Endes war es nicht gewollt, dass ein Alternativprogramm entsteht in Deutschland. Es hat zwar 40 Jahre Bestand gehabt, aber solange die DDR bestanden hat, war der Wohlstand der westdeutschen Bevölkerung etwas höher, würde ich mal sagen. Und auch das Wohlbefinden und auch die demokratischen Rechte. Mit dem Verschwinden des Sozialismus ist der Prozess des Abbaus seit 90 voll im Gange.
Ja, genau. Die Sondervergütungen letztendlich als Schaufenster gegenüber dem Sozialismus ist aufgehoben worden. Ja. Jetzt herrscht der ganz normale
Kapitalismus,
der im Grunde genommen zeigt, hier haben wir das Sagen. Und jetzt ist für mich aber auch eine Frage, und das kommt ja immer wieder vor, eigentlich ist das Thema der runde Tisch, also die gemeinschaftliche Diskussion und das Konsensfinden, das war sozusagen die Geburtsstunde der DDR, da gab es das überall, der runde Tisch war in aller Munde. Ja. Und war das eine Spielwiese oder was war das denn?
Naja, das war eigentlich mehrfaches. Erstens war es ein demokratisches Anliegen, die Verhältnisse zu ändern. Zweitens war es notwendig wegen der allgemeinen moralischen Erschöpfung der Bevölkerung. Ja, und die ganzen Bürgerbewegungen, die entstanden sind, ich hatte ja noch auch Gespräche mit Stasi-Leuten, die haben gesagt, teilweise haben sie die Dinger mitgegründet, sich reingesetzt, um die Bewegung zu beherrschen. Ja. Die haben schon gesehen, blöd waren die ja nicht, dass man diese politische Bewegung kanalisieren kann und nicht einfach die Leute umlegen kann. Das war schon ein Problem für die. Bloß diese Planung, was sie hatten am Anfang, ist natürlich vollkommen aus den Händen gelaufen aufgrund des allgemeinen, wirklich moralisch-materiellen Zusammenbruchs hier in der DDR. Ne?
Bis hin zu der Gründung der SPD und so weiter, das waren ja im Grunde genommen Produkte des Geheimdienstes.
Ja, ja, und da haben wir nachgeholt. Also ich kann mich noch erinnern an eine Beratung in Leipzig, kurz vor der großen Montagsdemo in Leipzig. Da saßen die Jungs von der katholischen Kirche und haben, sagen wir so, dargestellt, wie das orchestriert wird hier, diese Veranstaltung. Ne? Und ich hab einen anderen, ich kenne viele Leute, der hat mir erzählt, als die Genossen der Staatssicherheit gesehen haben, dass der KGB in der Montagsdemo mit rumrennt, dann wussten die, wir sind aufgegeben worden. Also hier wird nicht geschossen, wir opfern uns nicht für die Russen. Ja. Und haben die Rolle rückwärts gemacht, ansonsten hätten die Platz gemacht. Und die Russen hatten bei Leipzig riesen Armeeverbände stehen, die hätten den Aufstand jederzeit wie 1953 beenden können, haben sie aber nicht mehr gemacht. Mhm. Und damit war für die Staatssicherheit klar, wir stehen auf verlorenen Posten. Mhm. Und deswegen kam es auch zu keiner blutigen Auseinandersetzung. Die DDR war ausgesagt durch die Russen, der war nichts mehr zu verdienen. Der Gorbatschow hat bloß einen Fehler gemacht, der hat sie zu billig verkauft. Mhm. Für 16 Milliarden D-Mark. Witz, der hätte 100 Milliarden D-Mark verlangt, hätte Kohl auch gezahlt. Mhm. Das ist meine Meinung.
Ja. Ne?
Und ich glaube auch nicht die Parole, dass die Wiedervereinigung 260 Milliarden D-Mark gekostet hat. Ja, in den offiziellen Zahlen. Aber wenn man die Gesamtrechnung aufstellt, war es wohl für die alte BRD ein gigantischer Gewinn. 17 Millionen Konsumenten, teilweise wiederverbrauchbare Industriestrukturen, wirtschaftliche Verbindungen im Osten. Das ist die große Mehr, die sie erzählt haben.
Ja, wobei das Problem ist, also diese Märkte in den Osten haben sie ja letztendlich durch die
D-Mark
und auch durch den mitlaufenden Antikommunismus gegen Russland und so weiter und die Übernahmefantasie, Russland zu übernehmen, war im Grunde genommen eine Sache. Aber das andere ist, ich habe jetzt eine Zahl mir raussuchen lassen, die Wiedervereinigung der Deutschlands in den ersten 10 Jahren hat im Grunde 1,2 Billionen Euro gekostet. Das heißt, diese Aufbauleistung und so weiter, unabhängig davon, dass du gegenrechnen musst, Markt und für die Wirtschaft und so weiter, das ist ja nicht drin. Das ist ja nur die staatliche Aufwendung. Und das andere war im Grunde genommen die Erweiterung des Marktes fürs Kapital. Aber wenn du überlegst, 1,2 Billionen für 10 Jahre, haben wir gegenwärtig 1 Billion für die nächsten 4 Jahre.
Für Rüstung.
Und wir hatten die Situation, dass diese Billionen für den Wiederaufbau großteils aus der Rentenversicherung, indem man die Rücklagen geplündert hat und im Grunde genommen das dann in diesen Aufbau und die Autobahn und so weiter gesteckt hat. Wenn du jetzt heute überlegst, das war ja wenigstens noch Infrastruktur, das waren ja die Städte, sind in Ordnung.
Ja.
Das war ja so Belebung der Wirtschaft und der Mittelstand hat sich hier
war in sinnvoll angelegt.
War sinnvoll angelegt. Und wenn ich jetzt überlege, dass 1 Billion für Rüstung und für Subventionierung des Kriegs, der Kriegsauseinandersetzung in der Ukraine ausgegeben wird, dann ist das im Grunde genommen in ein leeres Loch zu finanzieren. Das erscheint mir als zukünftig großes Problem, dass wir nämlich Geld ausgeben, das ist ja auch nicht vorhanden, das ist ja jetzt geschuldet.
Also es sind gedrucktes
Schulden.
Geld.
Ja, das sind Schulden, die wir im Grunde genommen in irgendeiner Weise zurückzahlen müssen oder irgendwann mal diese Schulden streichen.
Oder Staatsbankrott oder Währungsschuld.
Alles in diese Richtung, das ist die, sozusagen die Zuspitzung der Geschichte. Aber das andere Thema ist denn, wie passierte das denn, dass man jetzt im Grunde genommen alles, was mit Sozialismus zu tun hat, also dieser Versuch, der beim ersten Mal offensichtlich gescheitert ist, warum gibt es jetzt keine öffentliche, gesellschaftliche Diskussion? Gut, wir sind gescheitert, die Enkel tragen es besser aus.
Ja, wie beim Bauernkrieg.
Ja,
ja, aber du darfst nicht vergessen, die Bevölkerung, die das erlebt hat, stirbt jeden Tag. Also zweitens, sie geht ins hohe Alter langsam rein. Und drittens, Teile der Jugend interessieren sich einen Scheißdreck dafür. Ist denen wurscht.
Ja, aber das merke ich ja auch. Es wird überhaupt über Sozialismus.
Und die Schule bringt das nicht, macht keine Auseinandersetzung.
Wird überhaupt nicht,
nicht geredet. Gewollt.
Und ich sehe ganz mit Dramatik, dass im Grunde genommen die Geschichte der DDR aus den Schulbüchern verschwinden soll.
Aber wird ausgerottet.
Dass man alles, ob Kultur, ob alles Mögliche, wird im Grunde genommen in diesem Sinne aus dem Internet zu verschwinden.
Ja.
Bücher werden nicht mehr gedruckt und du sollst nur noch im Internet deine Informationen kriegen und das wird jetzt dann bereinigt. Die ganze Zeit. Das heißt, so wie Wikipedia dann im Grunde genommen Informationen einfach wegstreichen kann und so. Private Verfügung über Informationskanäle, die werden uns wahrscheinlich dann in Zukunft sagen, wie die Geschichte war.
Ja, du wirst in Zukunft dich nur selber bilden können. Solange noch Bücher gedruckt werden, kann man sich das selber noch bilden. Aber wenn durch der Buchdruck weiter rückläufig ist und alles über dieses Internet kommt, na gute Nacht.
Aber die Stelle, wo du gesagt hast, die Jugend interessiert es nicht.
Richtig.
Was ist denn das jetzt?
Warum? Desinteresse, dieses allgemeine Desinteresse an Geschichte. Die Schule vermittelt es nicht mehr. Ne? Hinzu kommt die Überfrachtung, geistige Überfrachtung der Jugendleute.
Die durchs Internet werden die überflutet.
Ja, so und dazu kommt natürlich, die haben ganz andere Probleme, das interessiert die alles nicht. Das war so ähnlich auch wie nach dem Krieg. Die junge Generation, gut, wir haben uns damit mit dem Zweiten Weltkrieg mehr auseinandergesetzt. Aber viele hat das einen Scheißdreck interessiert, was da war, was wir im Osten angerichtet haben, Europas. Und so läuft das jetzt wieder ab, ne?
Das stimmt. Also die Frage, dass das, was da an Verbrechen passiert ist, ist verdrängt.
Ja.
Und zwar von Anfang an systematisch. Ja. Meinst du, auch in der DDR wurde das verdrängt?
Ja, es wurde schon angesprochen, aber es wurde halt durch einen faulen Kompromiss DSF, Deutsche Sowjetische Freundschaft, großes Brudervolk, da gab es einen alten Witz, die Russen, unsere Brüder oder Freunde, die gesagt haben, ja, Freunde kann man sich aussuchen, Brüder kriegt man von Geburt an. Ne?
Ja, das ist gut, das ist eigentlich nicht schlecht.
Ja, das war das Problem. Naja, und da darfst du auch nicht, der Sozialismus wäre deshalb auch ruiniert, wir hatten immer 450.000 Russen hier. Die mehr oder minder in das gesellschaftliche Leben eingegriffen haben. Die waren ja immer präsent. Es gab ja ganze Gebiete, die waren in der Mitleidenschaft gezogen durch die russischen Truppenübungsplätze.
Ja.
Ich kann mich noch an Jena erinnern. Da gab es keine Kontakte mit denen. Das war auch gar nicht gewollt. Wir hatten in Jena 20.000 Russen. Da war eine ganze Division. Und die Russen kamen deshalb immer in der Bevölkerung vor. Und zwar immer im Frühjahr. Weißt du warum? Im Frühjahr. Da fand immer der Austausch der Soldaten statt und wir hatten regelmäßig dann, wie heißt denn, da muss ich mal ganz kurz überlegen, Typhus hatten wir immer in Jena.
Echt?
Ja, die brachten Typhus mit, die kamen aus Mittelasien, sonst woher, waren nicht ordentlich voruntersucht und hatten wir immer Typhus in Jena. Mhm. Die wurden natürlich komplett totgeschwiegen. Ne? Mhm. Ich habe draußen in Zwetzen gewohnt, da wo die Russen waren, und zwar das bekannt. Mhm. Also Oder denkst du mal an solche Sachen, wo sie es nicht vermeiden können, bekannt zu geben, als damals in Jüterbock Anfang der 80er Jahre Russen ihren Panzer auf dem Gleis abgestellt haben, weil das Ding verreckt war. Da ist halt der D-Zug draufgefahren, da gab es einen Haufen Tote, da war ein Riesengebrüll. Mhm. Aber man hat das gleich wieder alles totgetreten, weggemacht.
Mhm. Kann nicht sein, mit dem.
Ja, oder auch auf regionaler Ebene, wie oft sind Russen in Häuser reingefahren oder sind besoffen gefahren, die konnten ja auch besoffen fahren. Mhm. War zwar verboten, aber wenn sie es gemacht haben, konnte doch keiner kontrollieren. Mhm.
Ja gut, und trotzdem jetzt die Frage, warum konnte man denn nach der Wende jetzt all das auch mit dem runden Tisch und diejenigen, diese ganze bürgerbewegte Bewegung...
Ja, die wurden ersetzt durch die offiziellen Parteien aus dem Westen. CDU bekam sofort Geld, SPD, die ganzen Parteien im Westen haben sofort hier die politische Führung übernommen. Die wurden systematisch ausgegrenzt. Und dann hat natürlich das neue Forum durch einen entscheidenden Fehler gemacht. Aber das ist ihnen nicht zum Vorwurf zu machen. Sie hatten halt von der Ökonomie im Wesentlichen keine Ahnung. Und was haben sie gemacht? Sie haben dieses aus dem Verständnis der Staatswirtschaft diese Treuhand gegründet. Anstatt die gesamten Betriebe Kraftgesetzes in GmbHs umzuwandeln, wäre es der westdeutschen Industrie viel, viel schwerer gefallen, die Firmen platt zu machen, die Politik.
Ja.
Viel schwerer. Und es hätten viel mehr Firmen überlebt. Viel mehr Firmen überlebt. Ne? Das war ja gar nicht gewollt. Ich wüsste, wie die Jungs mit Kofferware kamen, oder die schickten ihre eigenen Leute in die Treuhand rein aus dem selben Bereich, um die Firmen platt zu machen. Ich erinnere nur an Robotron, von 16.000 Beschäftigten blieben plötzlich 100 übrig. Ne? Oder in Schwarzenberg, Europas größter Waschmaschinenhersteller. Naja, die hatten 100 Millionen gekriegt oder 10 Millionen, ich weiß gar nicht, wie die Sozial. Da ist nichts investiert worden, das Geld ist verschwunden. Da ist nie ernsthaft, die haben zwar Regierungskriminalität gesagt, aber nie ernsthaft mit der Härte des Gesetzes da hinterhergegangen. Never. Mhm. So. Es war von Anfang an, dann wandelte sich die Vereinigung an einen Raubzug der Industrie.
Ja. Also im Grunde genommen wurden die DDR-Wirtschaft zerschlagen.
Ja.
Die wurde dann mit in den Bruchteilen verschenkt oder eben verhökert für wenig Geld mit Versprechen. Auch bis heute gibt es ja solche Sachen, dass Leute was kaufen, nichts dahinter ist und die öffentliche Hand das dann auch nicht verfolgen kann.
Ja, es war ein Massenanfall. Und die Treuhand war halt die größte Fehlleistung. Also das, was sie mit dem Kopf aufgebaut haben, haben sie mit dem Arsch eingerissen, das neue Forum, mit dieser Treuhandnummer. Ja. Na, und du hast doch gesehen, der was machen wollte, der Rohwetter, den haben sie umgelegt.
Ja.
Angeblich RAF, muss ich jetzt mal fragen, was hatten die RAF für ein Interesse gehabt, den Rohwetter umzulegen? Ich denke mal, da waren andere Kreise am Drehen.
Der hat nicht gepasst.
Der hat nicht gepasst, der Kumpel.
Und heute sehen wir, dass, wie, wenn ich mir das anschaue, wie die Israelis vorgehen, die auch der Obama oder auch jetzt der Trump, wer nicht passt, wird umgelegt.
Ja.
Entweder mit einer Rakete oder sonst was oder mit irgendeinem Anschlag. Oder
wir
so.
Gehen in ein neues Völkerrecht über. Ne? Und die Masse der Leute kapieren einfach nicht. Freilich ist der Iran ein Staat, den keiner haben will, wie die teilweise mit ihren eigenen Leuten umgehen. Aber was das Schlimme daran ist an diesem Krieg, ist die Botschaft. Gefällt ja die Schnauze oder die Politik eines anderen Staates nicht, überfalle ihn.
Exakt.
Oder dresche drauf rein. Und was passiert denn jetzt, wenn die Russen sagen im Kreml, Deutschland gefällt uns nicht und überziehen uns mit einem Raketenangriff? Das ist nach amerikanischem Vorbild jederzeit machbar.
Natürlich, aber das ist
was
genau
ist denn
das.
Dann? Was, ja. ist denn dann? Was ist denn dann los hier auf der Welt?
Nee, das wäre ja nur die konsequente Fortsetzung dessen, was wir jeden Tag erleben,
ja.
was uns in den Medien gegenwärtig ja als wunderbar herausgestellt wird, dass die Amerikaner im Grunde genommen dieses Verbrecherregime in Anführungsstrichen im Iran beseitigen und es gibt einen Freibrief gegenwärtig für Netanyahu, der das ja weiterführen will.
Ja.
Der will ja alle Leute, auch zukünftige, jeder, der da kommt, der sich in der Öffentlichkeit zeigt, wird sofort mit einer Bombe zerstört oder mit anderen Maßnahmen. Und das ist ja ihr Prinzip. Mindestens mal seit Eichmann, also die haben ja das vorgeführt, den zu entführen. Und
da sind wir ja wieder beim netten Thema, ne? Das neue Gesetz im israelischen Gesetz, das für Palästinensern zwingend bei terroristischem Verdacht die Todesstrafe vorgeschrieben ist. Ja. Der Richter kann gar nicht mehr urteilen, er muss vollziehen.
Ja.
So, und das ist dann ein weiterer Auseinanderdriften zwischen der EU und Israel und auch die Verlassen der Wertegemeinschaft. Ich meine, die setzen die Palästinenser dann mit Eichmann gleich.
Ja. Punkt. Ja. Und das ist eine Entwicklung, die da kann dir ja nur der kalte Schauer über den Rücken gehen. Das ist natürlich.
Die deutsche Staatsräson hat sich nicht geändert, aber was die Merkel davon sich gegeben hat, die Staatsräson umfasst dann auch die jeweilige Regierung, die dran ist. Ja, solange es eine ist, die fortschrittlich ist, ist es ja gut. Aber wenn jetzt so eine menschenverachtende Truppe am Werk ist, ne, das Modric und der Ben-Gvir haben doch, die Groß-Israel fordern sie. Ja. Groß-Israel, Vertreibung der Palästinenser, platt machen. So, und diese Politik decken wir kritiklos.
Ja, ja, ja.
So, kann mich nicht erinnern, dass...
Wer der Kritik übt, kommt gleich, wird im Grunde genommen auch mit Sanktionen belegt.
Ja,
bis hin zu dem, dass du dann möglicherweise wirklich die Sanktion dahingehend, dass niemand den unterstützen kann und die sollen verhungern.
Ja, richtig. Und das ist halt, wir gehen in eine, sagen wir, nicht freundliche Zukunft, was das betrifft, entgegen. Und warum die AfD gewählt wird, ist doch vollkommen klar. Die Leute sehen, bei politischem Normalverstand, was hier abläuft, haben wir schon mal erlebt.
Ja.
Anders, aber die Prozesse. So, zweitens, sie haben treu und brav 25 Jahre lang die neuen Blockparteien, CDU, FDP, SPD gewählt. Und was ist das Problem? Der Mensch lebt nicht allein nur von Autobahnen und neuen Häusern. Da gehört ein bisschen mehr noch dazu. Mhm. Und sie sehen halt, sie haben die Schnauze voll von denen und wählen sie nicht mehr. Gestern kam es wohl, die Zustimmungswerte für März liegen bei 21%.
Ja.
Und von dem SPD-Häuptling sind sie wohl bei 12%.
Ja.
Das heißt, die SPD und die Regierung befinden sich im freien Fall.
Absolut.
So, und in diesem Wahljahr, wie sie das drehen wollen, ist mir vollkommen rätselhaft. Und die ersten Ansätze, die sie gemacht haben für Veränderung, das Gebrülle im deutschen Kastenstaat ist gigantisch.
Naja, wenn Sie das, was Sie jetzt da als Lösung der Rettung sehen, dann werden wir mal sehen, welches blaue Wunder uns dann noch überkommt. Aber genau das ist, finde ich ja das Interessante. Ich war jetzt beim Friseur, sieht man, und dann haben wir uns wieder, wie man das beim Friseur so macht, unterhalten und so weiter. Und dann sage ich ja, und dann ist es ja sozusagen Deppenstaat und Deppenpolitik.
Ja.
Und dann sagt sie, ja, das ist jetzt bei uns, die Leute, die sind ja so im Brass, dass man wundert sich, wie viele jetzt richtig im Brass sind. Und selbst die über 70-Jährigen, die immer noch beruhigt haben.
Ja,
und
so, ja.
Und ich sage, ja, und ist das denn eine Stimmung, dass man irgendwie sagt, man muss wieder auf die Straße gehen oder was immer? Das sagt sie, ja, das sind immer mehr Leute, die sagen, jetzt muss man mal wieder was machen, das kann ja so nicht weitergehen.
Hast du auch den Eindruck? Ja, das ist richtig so. Aber die Frage, ob es dazu kommt. Ne? Meines Erachtens braucht es so ein Initialereignis wie beim arabischen Frühling.
Ja.
Der Obsthändler hat sich angezündet. Eigentlich ein vollkommen uninteressanter Vorgang für die Regierung in Tunesien gewesen. Aber es hat das fast zum Explosion gebracht. Und genauso kann es hier sein, dass ein bestimmtes Ereignis, wie das aussieht, wissen wir beide nicht, zu einer massiven Radikalisierung der Bevölkerung führen wird und zu einem massiven Vertrauensverlust der Bundesregierung.
Das stimmt, aber da komme ich jetzt drauf, also ich glaube das auch. Also wenn es jetzt irgend so ein Ereignis gibt...
Wir können es nicht wissen, wie das aussieht.
Ja, die Situation, die Revolution passiert nur dann, wenn die da oben nicht mehr können und die unteren nicht mehr wollen. Und wenn da jetzt noch so ein Funke kommt und so ein Polizist schlägt irgendeinen Demonstranten tot, denn so wie in Amerika, der Farbige, der dann mit dem Knie auf dem Hals...
10 Minuten lang Luft abgedrückt.
Ja, aber dann hast du ja eine Bewegung. Aber interessanterweise haben die Amerikaner schon ein System gehabt, dass sie das jetzt wieder kanalisieren quasi in die Sackgasse führen. Und das sehe ich bei uns ja auch, wenn ich sehe die Bewegung, die da jetzt über die NGOs laufen, dass die das möglicherweise schon bestens kanalisieren können und den Unmut in die Richtung kriegen.
Hier nochmal zum Thema Deppenstaat. Diese Regelung an der Tankstelle, ne, als große Erlösung. Was ist passiert? Steht hier bei Jet von 2,11 Vortage auf 2,35, 24 Cent Preissteigerung. Dank dieser Regelung ist doch vollkommen klar, die Konzerne sind verunsichert. Sie wissen nicht, wie der Markt reagieren wird. Also erhöhen sie erstmal kräftig.
Erstmal alles gleich in unsere Kasse
und
dann mal gucken, wie es ist. Aber das Geld von heute haben wir schon mal im Sack.
Aber du darfst eins nicht vergessen. die Ölkonzerne verdienen gut bei dem Geschäft, aber noch viel besser verdient der deutsche Staat. Natürlich. Weil der Staatsanteil am Spritpreis ist wohl weit über 60%.
Das ist die Verlogenheit.
Richtig. Das ist
die Verlogenheit, den Leuten vorzumachen, wir machen was für euch und schaffen im Grunde genommen den Ölkonzernen die Möglichkeit, diese exorbitante Steigerung zu machen. Und der Staat, dem klappert es wieder in der Kasse. Und dann haben sie, die ist eh blank, die Kasse, die muss jetzt mit Schulden aufgefüllt werden. Und dann sind sie froh, dass sie es machen. Das würden sie so weitermachen, bis der Bürger sagt, jetzt reicht's.
Naja, das Hauptproblem, was ich sehe, was in der DDR abgelaufen ist, wo es zum Untergang geführt hat, auf dem Weg sind wir jetzt, sind wir voll auf demselben Bahngleis, ist die innere Kündigung von Hunderttausenden jeden Monat gegenüber dem System.
Ja.
Das war die Hauptursache. Die Leute hatten innerlich gekündigt. Mhm. Ne? Die DDR ist nicht kaputt gegangen durch, sagen wir so, durch die direkte Konfrontation mit dem Westen. Die ist kaputt gegangen, weil sie eine falsche Politik gemacht haben und die Leute innerlich gekündigt haben und gesagt, ist mir doch scheißegal. Ja. Und dieses, du kannst gucken, wo du willst, die Leute sagen, ist mir Rotze, ich mache jetzt mein Ding selber,
ja,
arrangiere mich nicht mehr. Die ganze Gratisleistung, die eine Bevölkerung erbringt, sei es im Sport, Kinderbetreuung, Altenpflege, bricht alles weg und es muss alles auf wahre Geldbeziehungen umgewandelt werden. Und ja, das können wir nicht stemmen.
Ja.
Und das verschlimmert die gesamte Situation. Und dann kommt noch hinzu, wir sind dann auch natürlich auch, die Bevölkerung ist natürlich auch leichter ansprechbar für ausländische Geheimdienste. Ganz deutlich. Dachte mir, ich bin eh rum mit dem Staat, wenn ich hier eine Mühe Markt verdienen kann und da liefere ich halt Informationen. Naja, das wird ein Massenphänomen.
Das stimmt, ja, das habe ich noch gar nicht
so gesagt. Ja, so, das ist ein Riesenproblem, was wir haben.
Ja.
Die deutsche Industrie hat es ja schon einmal in China auslaufen lassen, ne, welchen Profit man ihr Know-how weggeben und dann wundert sich jetzt, dass sie plötzlich eine Konkurrenz haben. Ne? Mhm. Selbst gemacht, sage ich nur. Das ist die Dialektik.
Ja.
Und das wird ein Riesenproblem. Diese innere Kündigung halte ich für ein Riesenproblem.
Ja.
Das Desinteresse und die AfD, also ich habe gesagt, also zum Freund, also ich kann mir vorstellen, dass sie das nochmal abwenden in Sachsen-Anhalt. Wenn sie jetzt richtig, die haben jetzt 6 Monate Zeit, da kann man was drehen.
Ja, klar.
Aber mit dem Start, die haben die ersten von den 170 Tagen haben sie schon 10 vergeigt. Nichts. Was ist passiert in den letzten 10 Tagen? Ein radikaler Absturz von SPD, der Regierung, Zufriedenheit und der Unmut steigt.
Ja, klar. Das, ich meine, die haben das in Baden-Württemberg nochmal irgendwie, die Kurve haben sie gekriegt, dass sie einigermaßen so hinkommt, dass sie jetzt wieder diese übliche Konstellation,
ja, CDU. Unser Freund Özdemir ist so schnell wieder gestiegen, ist so schnell wird er fallen.
Ja, na klar, das ist so ein Strohfeuer, schätze ich mal.
Ja, wenn dann erstmal in Baden-Württemberg, ich meine, du hast ja jahrelang gelebt, du weißt ja, wie es da ist, die Struktur. Du hast eine größere Stadt, du hast einen Autozulieferer, der 50% der Gewerbesteuern bringt, ja, wo jeder dritte beschäftigt ist, der macht zu, ist die Stadt platt.
Ja,
das wird ein Massenphänomen in Baden-Württemberg.
Ja, und wir haben es in Sachsen-Anhalt ja auch, in dem Chemiedreieck haben wir es auch.
Ja.
Also diese,
ich höre nichts davon, wie sie es retten wollen.
Nee, gar nichts. Die Nachrichten, dass der zumacht und der zumacht. Ich habe jetzt gerade Social Media hat eine geschrieben,
ja,
hat auch genau benannt, hatte gesagt, am 1. April
ja,
haben 6 kleine Firmen in der Innenstadt Jena zugemacht. Weißt du, das langsame Sterben.
Ja, tot aufwarten.
Ja, das ist das erste Vierteljahr, die Zahl, die haben keine Hoffnung mehr, dass es besser wird und sagen, okay, jetzt machen wir zu, bringt nichts, haben vielleicht sogar schon im Januar auch gekündigt, damit sie ihre Miete nicht mehr zahlen müssen. Das ist, und da siehst du, und dann fahre ich dann immer da irgendwie bei Hersfeld runter, dann gibt es so Nebenparkplätze, ja, da stehen, soweit das Auge reicht, diese Busse von Amazon.
Ja.
Die stehen da, sind nagelneue.
Ja.
Die haben sie offensichtlich bestellt, weil sie noch mehr brauchen, um diese Materialien zu liefern. Aber sie finden nicht so viele Fahrer. Die haben da mindestens hunderte von solchen kleinen Sprintern,
ja,
und haben nicht die Fahrer.
Mittlerweile bist du ja gezwungen, bei Amazon zu bestellen, weil du kriegst es ja nicht mehr.
Du kriegst gar nichts mehr.
Du bist gezwungen, aber dieser dialektische Prozess, du kriegst nicht mehr zu Amazon, aber auf der anderen Seite, die Leute verlieren Arbeit, können sie nicht mehr bestellen bei Amazon oder sie haben keine Leute zum Arbeiten.
Ja. Ja. Genau, diese Zwickmühle, und andererseits haben wir haben im Grunde genommen 3 Millionen Arbeitslose. Wir sagen,
ich sage 6 Millionen, 3 Millionen in der Umschuldung. Das ist
ja die offiziellen 3 Millionen. Und,
gehen wir von 6 Millionen aus.
Genau, das hatten wir alles schon mal. Die werden gegenwärtig in den Medien nicht behandelt, weil, das haben Sie schon gemerkt, das war damals ein Problem. Der kranke Mann Europas, Deutschland, ist ja gegenwärtig wieder so. Und das wird jetzt einfach medial weggetäuscht. Aber im Grunde genommen ist das voll Deppenstaat. Du hast Arbeitslose, Quatsch von Arbeitskräften, die Arbeitskräftemangel wird ja immer noch hochgejubelt.
Und das Arbeitsamt ist ineffektiv. Es kostet pro Kunden, den sie behandeln, 90.000 Euro. Nun sage ich mal, wenn ich jetzt ein Personalunternehmen gründen würde und würde vom Staat 90.000 Euro pro meinen Kunden kriegen, nur da würde ich mal sagen, da habe ich garantiert eine größere Erfolgsquote. Und auch die Mitarbeiter, die ich hätte, könnte ich weitaus besser bezahlen, auch motivieren.
Ja.
Das darf man auch nicht vergessen. Ja, jetzt hier, du kannst gucken, ganz wichtig, du hast gefragt, der Untergang der DDR war natürlich auch der Wohnungsbau, Dialektik. Die seelenlosen Neubaugebiete sind gewachsen, die Innenstädte sind zerfallen. Und wenn du jeden Tag da durchläufst, jeden Tag siehst du diese marode Bausubstanz, dann irgendwann sagt das Gehirn auch, ist hier alles marode.
Ja, klar.
Verstehst du?
Wenn du siehst, das ist Jena ja noch vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das ja wirklich noch eine gewisse Leuchtturmfunktion
hat. Ja.
Aber die ganzen so 20.000, 30.000, 40.000 Städte, die veröden ja.
Ja, also der Verfall begann jetzt in den Dörfern, weil wir kriegen Geisterdörfer. Die nächste Stufe war die Mittelstädte, so zwischen 1.000 bis 5.000, und jetzt sind die Städte mit 10.000 Einwohnern dran. Ich habe gesagt, die ganzen Aufbauleistungen, die sie gebracht haben, werden wieder verfallen, weil keiner da ist, das instand zu halten.
Ja.
Die 30 Jahre sind rum, nochmal weitere 20 Jahre, und du siehst ja jetzt schon die Verödung in den Städten. Fahr doch mal hier in die Boomtown Greiz, da wirst du dich umgucken. 80-70% der Bevölkerung sind über 60 Jahre. Was sollten das werden?
Na gut, es gibt kein Konzept.
Anstatt eine geordnete Migration zu machen.
Das ist Deppenstaat.
Ja, Deppenstaat. Anstatt eine geordnete, wie die Kanadier das machen.
Die keine Ahnung haben, die rumhandwerkeln und irgendwie uns für die jetzige Überschrift, für die morgige Überschrift, beißen die ins Mikrofon und erzählen den Leuten irgendwas vom Pferd. Und das reicht dann wieder bis übermorgen.
Anstatt wie Kanada eine geordnete Migration zu machen, auszusuchen, wer hereinkommt, haben wir einen Haufen Leute reingelassen, die überhaupt kein Interesse an der Arbeit haben, sie es auch gar nicht können wahrscheinlich, vom Intellekt her.
Ja.
Ja, und damit bringen wir die Bevölkerung weiter gegen sich auf. Und dann, du weißt, bestimmte Extrembeispiele, die machen dann die Runde.
Na klar.
Die Leute fühlen sich benachteiligt bei Leistungen, die Deutschen zustehen, Vorrang und so. Damit schaffen wir eine sehr bedenkliche Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas.
Ja. Und jetzt nochmal abschließend, hast du Hoffnung, dass man sozusagen das sozialistische Modell, die Idee einer gerechten Gesellschaft, die sich vom Deppenstaat unterscheidet, kann man das nochmal diskutieren?
Ja, die Hoffnung haben wir, bloß allein es fehlt der Glaube, wie es so schön heißt. Sagen wir es so, du kennst ja meine Meinung. Solange die deutsche Bevölkerung nicht in Größenordnung die Nahtoderfahrung hat, das heißt, dass auch der Letzte kapiert, dass wir im Arsch sind,
ja,
so her wird kein großer Ruck durch die Gesellschaft gehen.
Ja, das ist ja der revolutionäre Funke, der dann kommen müsste und so, das sehe ich auch so. Aber die andere Frage ist...
Das vergiftet ja, das Klima dazu, ja, zu dieser es Diskussion gibt, zu vergiftet.
Gibt, nee, das, die Beobachtung ist ja die, dass im intellektuellen Bereich,
ja,
das heißt ja lange Zeit in den 68ern wurde im Grunde genommen in der Jugend, bei den Intellektuellen, bei den Künstlern, bei den Theatermachern und so weiter, bei den Theaterstücken und so weiter, da wurden diese Themen als die Perspektive behandelt. Da war der Sozialismus war im Grunde genommen eine Perspektive. Man war nicht unbedingt mit eurem Modell so sehr sympathisch, aber als Hoffnungsschimmer, wenn man es besser macht als die DDR, dann wäre das oder war das im Grunde genommen eine Perspektive. Egal durch welche Dinger maoistisch beeinflusst oder sonst etwas, aber es war ein breites Bedürfnis, über diesen Sozialismus und die Veränderung zu reden. Und damals hat man China, das war noch ein armes tolles Land. Für einige da haben das hochgelobt, die ja heute bei den Grünen zum Teil sich tummeln und im Grunde genommen zu den Kriegsbefürwortern gehören und so weiter. Haben wir da noch eine Chance?
Die Vision ist den Intellektuellen komplett abhanden gekommen, das ist meine Meinung. Ja, ich meine, es gibt schon Möglichkeiten, aber Sozialismus, es muss ja auch weiter gedacht werden, denn die Ungerechtigkeit in dieser Gesellschaft wird ja immer stärker. Das kommt zwangsnotwendig. Ein Drittel der Bevölkerung kommt niemals aus ihrer jetzigen wirtschaftlichen, finanziellen Situation raus.
Ja.
Never, never.
Kann es sein, dass, also was ich jetzt sehe, dass das, was Adenauer wollte, dass nie mehr im deutschen Parlament Kommunisten sind, dass nach der Wende sich im Grunde genommen die PDS dann transformiert in die Linke im Parlament behauptet haben, durch vor allen Dingen Ostdeutschland, dass man aber heute beobachte ich, dass bei der Linken, die jetzt übrig geblieben ist, die auch jetzt einen Hype hatte mit dem Mitgliederzuwachs und so weiter, dass dort aber nicht eine einzige Person in irgendeiner Weise einen marxistischen Ansatz verfolgt.
Nein, haben sie nicht mehr. Und du wirst sehen, die linke Partei wird sich radikal ruinieren, wenn sie die Landtagswahlen mit der SPD und Grünen in Berlin gewinnen und mit an der Macht sind. Also ich kann es nur aus dem Bautrechergeschäft sagen, weil ich da Mandanten habe. Also die einheitliche Meinung, in Berlin wird nichts mehr gemacht. Punkt.
Ja, es wird ja nicht mehr, Wohnungsbau gibt es nicht mehr.
Nee. Ja, das ist die Notlösung, jetzt haben sie 30.000 Euro pro Wohnung Zuschuss versprochen, wenn sie näherstehende Gewerbeeinheiten umwandeln.
Ja.
Ne? Aber ja, in Berlin stehen 100.000 Wohnungen leer, die nicht saniert werden. Die nicht saniert werden. Einmal, weil die Leute es nicht bezahlen können, wegen den hohen Baupreisen. Ja, so. Und zum anderen wollen sie es nicht, wegen der Mietern, wie die sich aufführen in den Wohnungen. Mhm. Hat keiner mehr Bock drauf. Das sind 100.000 Wohnungen, das sind immerhin, sagen wir mal, zwei Mann in der Wohnung, wären 200.000 Leute vom Wohnungsmarkt weg.
Ja.
Da passiert doch nichts, wird nicht gemacht. Also wir haben eine tiefe, nicht nur eine tiefe Wirtschaftskrise, wir haben eine tiefe moralische Krise und die ist viel schlimmer.
Ja.
Die ist viel schlimmer. Die Folgeschäden dieser moralischen und Wertkrise, die wir haben, halte ich für katastrophal. Eine Firma, wenn du sagst, okay, wir erschließen einen neuen Markt, die Anlage bleibt stehen, drehen Hebel um, produziere halt mal 5 Einheiten mehr in der Woche.
Ja.
Aber das, was in den Köpfen festgeht, denk doch mal, wo du herkommst. Wie tief der faschistische Gedankengut noch in 50 Jahren der BRD aktuell war.
Ja.
Nur als Kanton dazu. Und was jetzt hier angerichtet wird.
Die alten Kameraden waren ja wieder an den entscheidenden
Hebel. Ja.
Das ist natürlich durch eine große Verdrängungsleistung gewesen, im Grunde genommen nicht verurteilt.
Ja.
Die ganzen Prozesse sind auch durch juristische Tricks sind die im Grunde genommen das ist verjährt.
Ja, ja.
Weil man im Grunde genommen das nicht als Mord begriffen
Richtig.
Hat. Ja, und erst ganz am Ende, nachdem fast alle tot waren.
Alle tot, da werden sie munter.
Doch, ja, Mord verjährt ja.
Ja, einen 97-Jährigen verurteilen, 97, weil sie am Schreibtisch im KZ saß. Das ist die blanke Farce.
Ja, es ist.
Der Anspruch mag durchaus berichtet sein, aber das ist doch die blanke Farce.
Ja.
Und genauso hier. Ich meine, du kannst keinen Lebensbereich nicht sagen, der nicht in der Krise ist. Ich kenne keinen.
Ja.
Doch einer wird wieder steigen, das wird die Alkoholproduktion sein.
Na gut,
da bin ich ganz optimistisch.
Wollen wir sagen, dass die Leute lieber kein Eierlikör zu Ostern trinken sollen. Und dann
soll mal sich wieder ein Buch schnappen und mal danken, wie es weitergeht.
Das wäre das Thema. Ja.
Wir sollten dazu mal übergehen, auch ab und zu mal Bücher vorzustellen.
Ja, ja klar. Aber finde ich jetzt zum Beispiel diese allgemeine, Ostallgemeine, das finde ich im Grunde genommen, das ist ein Weg, finde ich toll, dass es jetzt im Grunde genommen Oststimme geben soll, als ergänzend zur Berliner Zeitung, hatte ich ja schon mal gesagt, ist lesenswert und das ist jetzt auch eine Wochenendzeitung, die sollte man sich zu Gemüte führen, weil dort wird zumindest mal die Stimmung richtig dargestellt.
Ja, und die ist zurzeit nicht regierungsförderlich.
Ja, das stimmt. Und deswegen kann man sagen, dass es bekämpft wird von allen Seiten.
Na gut, dann entschwinden wir mal ins Osterfest und sehen uns nach den Feiertagen wieder. Mal sehen, was bis dahin im Iran passiert. Ne, ob er wirklich rausgeht oder ob das eine Riesenfinte ist, um die Iraner einzuhüllen und dann mit Bodentruppen zu landen.
Ja, du kannst sagen, im Grunde muss man sich mit dem, was der Trump sagt, jetzt nicht beschäftigen, weil das, was er heute sagt, kann in 3 Stunden schon wieder was genannt werden.
Du musst gucken, die Taten.
Und was offensichtlich, also wenn man der Vermutung hat, dass das alles nur im Grunde genommen zur Manipulation der Börsenkurse ist und dass man vorher dann schon eben
gewettet hat auf fallende Kurse
und dann wahrscheinlich zum Billionär wird oder so etwas. Also das ist jetzt schon ziemlich durchsichtig, was da läuft.
Na gut, frohes Fest.
Gleichfalls.